Ich habe die Inhalte und die Themen vom Gemeindewochenende vom Frühling nochmal angeschaut, wo der Johannes da war. Er hat uns ja dann gesagt, wir sollen das immer wieder ein bisschen anschauen, immer wieder hören und auch immer wieder das eine oder andere aufleuchten. Ich habe mal noch einmal die Sachen durchgeschaut, was hat er überhaupt alles gesagt, was sind wir für Themen durchgegangen. Und habe gemerkt, es ist eigentlich ganz vieles, ist so ein bisschen ums Gleiche gegangen. Wir sind Söhne von Gott in seinem Haushalt, in seiner Gemeinde, mit dieser Berufung, ihn zu repräsentieren. Das braucht oder setzt voraus, dass wir eine Kultur haben in diesem Haushalt, in dieser Gemeinde vor Ehr. Ihn zu ehren, sein Wort zu ehren, die Mandat zu ehren, das er gegeben hat. Und alles, was wir ehren, das ist ein Satz, wo mir geblieben ist, ziehen wir an. Also wenn wir Liebe ehren, dann ziehen wir Liebe an. Dann kann die Liebe von Gott fliessen. Wenn wir Gnade ehren, dann kann die Gnade fliessen. Wenn wir die Versorgung von Gott ehren, dann kann die Versorgung fliessen. Und wenn wir anfangen zu murren und jammern, was passiert dann? Dann klemmen wir es ab. Genau, dann tun wir es aufhalten. Tun wir das Segen, den Fluss von Gott aufhalten. In unserem eigenen Leben, also das, was wir ehren, das ziehen wir an. Also das wird in unserem Leben zu einer Kultur und zu etwas, was wir dann auch erleben. Dann haben wir gehört, dass wir Lebens- und Lichtträger sind. Life. And light. Leben und Licht. Dass wir nicht vom vierten Schöpfungstag an leben. Das ist schon so ein Detail, das mich interessant hat, denke. Vielleicht habt ihr euch das auch schon gemerkt. Am ersten Tag von der Schöpfung heisst es, und es werde Licht. Und es war Licht. Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Aber die Sonne ist erst am vierten Tag geschaffen worden, Sonne, Mond und Sterne. Was ist das für ein Licht? Und die Erde hat die ersten drei Tage gelebt, ohne Sonne, der Mond und Sterne. Und das ist nicht zufälligerweise so, sondern es zeigt, dass auch wir als Wiedergeborene, Neugeborene, nicht von diesen äusseren Umständen, von diesen äusseren Lebensbedingungen abhängig sind, sondern dass wir wiedergeboren sind im Geist und das Licht, wo Christus ist, in uns innen tragen. Am Schluss der Offenbarung lesen wir, dass in dieser Stadt keine Sonne mehr war, weil das Lamm war das Licht. Und das ist etwas, das nicht erst irgendwann später ist, das ist schon jetzt so. Wir leben vom Licht, das Christus in uns ist. Das ist unsere Nahrung, unser Leben. Und es hat mich immer wieder begeistert, weil es gibt uns so einen anderen Fokus. Wir sind nicht abhängig von dem, was die Welt sagt, was die Welt macht, von Umständen, wo wir drin sind, sondern wir sind abhängig von ihm. Und alles, was wir machen, alles, was wir tun, alle Entscheidungen, die wir treffen, tun wir in Blick, in Hinblick, im Aufschauen zu ihm. Und das ist das, was uns leitet. Diejenigen, die sich vom Geist, von Gott leiten lassen, sind Söhne von Gott. Heisst es im Römerbrief. Dass wir Gott können ehren und auch Gott in anderen können ehren, das ist auch noch so ein Aspekt, den ich aufgeschnappt habe. In Gott in anderen ehren, weil Gott lebt in uns allen, Christus in dir, die Hoffnung vor Herrlichkeit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass Christus in dir die Hoffnung von der Herrlichkeit, ich kann Christus im Geschwisterte ehren. Das ist jetzt so eine kurze Zusammenfassung vom Wochenende. Ein paar Hauptgedanken, die wir an diesem Wochenende im April hatten. Und ich möchte einfach einen Gedanken, den jetzt der Johann nicht hat ausgeführt, ich möchte es auch nicht wiederholen, sondern mehr vertiefen. Wir sind als Söhne in das Erbe vom Vater eingesetzt. Genau gleich wie Jesus der Erbe ist worden, als der Sohn, hat er uns das Erbe übertragen. Und wir lesen jetzt zusammen Hebräer 9, ab Vers 15. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt, bekommt niemand etwas, bevor nicht bewiesen ist, dass der Verfasser dieses Testaments wirklich tot ist. Das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Solange er noch lebt, kann niemand es für sich in Anspruch nehmen. Deshalb musste der erste Bund mit Blut als Beweis für den Tod besiegelt werden. Und jetzt kommt da eine weitere Erklärung, wie der Mose die Kälber musste schlachten, das Blut am Altar musste sprengen und, und. Wir lesen dann weiter ab Vers 26. Wenn das nötig gewesen wäre, ab Vers 24. Denn Christus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn dieses war nur ein Abbild, ein Schatten des wahren Tempels im Himmel. Er ging auch nicht in den Himmel, um sich immer wieder selbst neu zu opfern, wie die irdischen Priester, die Jahr für Jahr das Heiligtum betreten, um das Blut von Tieren zu opfern. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte er seit Erschaffung der Welt immer wieder sterben müssen. Er kam ein für alle Mal am Ende der Zeiten, sorry, dass jetzt das halt da drinnen steht, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Also ist es vielleicht für die, die nicht in der Lebensschule sind. Wir haben herausgefunden, dass wenn die Bibel vom Ende der Zeit redet, sie mitnichten irgendeine ferne Zukunft meint, oder eben nicht ausschließlich, sondern eben, hier ist jetzt so eine von diesen Bibelstellen, dass am Ende der Zeit, das ist dann, wo Christus gekommen ist, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünde vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Also, die Hauptaussage da drinnen ist, es muss zuerst jemand sterben, damit das Testament wirksam wird. Das ist eigentlich ganz etwas Logisches, etwas, was wir auch wissen. In unserem normalen Leben auch. Erst wenn der, der das Testament geschrieben hat, das Testament ist ja eine letztwillige Verfügung. Etwas, wo jemand, der eben etwas zu vererben hat, besitzt, was sein Eigentum ist, und jetzt beschreibt, wer das, wie viel von dem soll bekommen. Das wird in einem Testament geregelt. Wir haben natürlich in unserem Staat damit auch ein Gesetz, das das auch regelt, wenn kein Testament geschrieben ist. Da gibt es da die Teilung, wo alle die, die das mal haben müssen, auswendig lernen, wie viel teilen bekommen nicht das Kind und der Ehepartner und, und. Aber wenn das Testament geschrieben ist, dann heisst es eigentlich, das, was das Gesetz nicht vorsieht, was nicht Pflicht teilen, sie kann er frei verfügen, wenn man das zukommen will. Aber es wird eben erst wirksam, wenn er gestorben ist. Und der Text sagt hier, Christus ist gestorben, ein für alle Mal, für unsere Sünde, für unsere Schuld. Und darum ist das Neue Testament wirksam geworden und hat das Alte abgelöst. Wir gehen jetzt in den 1. Korintherbrief. Ich gehe da noch ein bisschen weiter. Das ist 1. Korinther 11, ab Vers 24. Lesen wir ab Vers 23. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot, und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wenn immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jetzt hier drinnen in diesem Text haben wir ein interessantes Wort. Übrigens nicht nur in diesem, sondern in all diesen Texten. Das ist ja eine Geschichte, die in den Evangelien aufgeschrieben ist. Das Abendmahl von Jesus. Wo Jesus hier sagt, im Vers 25, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Eigentlich heisst es eben dort nicht Bund im griechischen Urtext, sondern es heisst Diatheke und das heisst Testament. Das Neue Testament heisst übrigens so Neues Testament, weil es eben der neue Bund ist. Der Begriff Bund und Testament ist oft synonym gebraucht worden, ist aber, wenn man es genau anschaut, eben nicht ganz das Gleiche. Weil das Testament beim Bund ist noch nicht unbedingt so klar, dass es da um ein Erbe geht, oder? Bund heisst mehr so, ja, ich tue mich halt mit jemandem zusammen, dann sind wir zusammen ein bisschen stärker. Oder wir teilen schon miteinander, das Wesen im Bund kommt raus, aber das Testament drückt mehr aus, es ist eben etwas, das ich jetzt erben kann. Es geht um das Erbe, und wir werden es dann nachher auch noch sehen. Also der Begriff Diatheke, der da drinnen steht im griechischen Grundtext, der heisst wörtlich übersetzt eine Verfügung. Oder ein Vermächtnis. Oder eben eigentlich eine letztwillige Verfügung. Das ist eigentlich genau das, was ein Testament eben beschreibt. A Legacy. Das ist übrigens das Wort, das ich dann gewusst habe. Das heisst also ein Vermächtnis. Also etwas, das vermacht wird. Ein Erbe. Und das ist interessant, wenn wir es jetzt so lesen, dann heisst es nachher, dieser Kelch ist das neue Vermächtnis, die letztwillige Verfügung zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut, eben durch den Tod. Und es geht also darum, dass wir durch das Sterben von Christus ein Erbe können in Anspruch nehmen. Das Testament beschreibt ja, was wir jetzt erben können. Wer was überkommt. Und nur Erben. Wer erbberechtigt ist, wer in diesem Testament erwähnt ist, kann etwas erben. Das Testament nützt dir nichts, wenn du dort gar nicht vorkommst. Oder wenn du nicht erbberechtigt bist. Das ist ja das, was ich vorher auch gesagt habe. Im Natürlichen ist es so, dass wir als Kind eigentlich immer erbberechtigt sind, wenn jemand von unseren Eltern stirbt. Auch wenn sie kein Testament geschrieben haben. Das hat etwas mit der natürlichen Familie zu tun. Der sogenannte eben Pflichtteil, den die Erbe automatisch überkommen. Und wenn ein Testament geschrieben ist, dann kann man auch noch andere Leute berücksichtigen, die eigentlich nicht zu dieser Familie gehören. Die sonst eigentlich gar nicht in das Erbe würden hineingehören. Und das ist ja interessant, dass ja genau das passiert ist, dass das natürliche Israel, wo sozusagen die natürlichen Nachkommen von Abraham waren, wo sozusagen die natürlichen Erbe waren, und auch die Ersten, die das bekommen haben, Christus ist in sein Volk hineingekommen, hat seinem Volk das Evangelium verkündet. Und es ist dann an einem anderen Volk übertragen worden, weil das Volk diese Verheißung nicht hat wollen, das Erbe nicht hat wollen annehmen. Ihn als der Herr, als der König nicht empfangen hat. Wir haben das Gleichnis von den Weingärtner, wo er nicht nur rausgefallen hat, sondern ihn tot hat. Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch an seine Leiden mit ihm teilen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Da ist es noch einmal beschrieben, wir sind Erben. Als Söhne von Gott, als Kinder von Gott, sind wir durch den Heiligen Geist hineingeboren worden in die Familie von Gott. Und ohne das wären wir nicht erbberechtigt. Und seine Kinder, seine Familie, erbt jetzt das Testament, den Bund, den er hinterlassen hat. Und jetzt heisst es da, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, aus, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Ein bisschen schwer zu verstehen, also alles, was Gott Christus gegeben hat. Alles. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Wenn alles steht, dann meint es eben auch alles. Gehört jetzt auch uns. Und das ist etwas, was ich immer wieder merke, das übersteigt so unser Vorstellungsvermögen. Und es entspricht so oft nicht unserem erlebten Alltag. Und das ist genau das, wo uns oft auch hindert, in diesem Erbe ja auch zu leben. Wir erleben das ja nicht so. Und transformieren nachher so Bibelwort, wie wir jetzt gelesen haben, so auf unser Erfahrenen runter und denken, ja, es ist halt gleich auch nicht ganz so aus. Aber wenn wir nachher lesen, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet grössere Werke tun, als ich sie da habe. Ich gebe euch Vollmacht und Autorität über alle Macht vom Find. Ich gebe euch Autorität, Tote aufzuwecken, Dämonen besessene zu befreien. Ich gebe euch die Autorität, Tote aufzuwecken. Dann merken wir, dass das Jesus auch tatsächlich so gemeint hat. Alles. Also alles, was wir im Leben von Jesus sehen, an göttlicher Autorität, an Vollmacht, an Auftrag von Gott, an Salbung, können wir erben. Ist als Erbe für uns hinterlassen. Und es geht immer wieder darum, dass wir nicht das, was das Wort von Gott uns sagt, irgendwie auf unsere Erfahrung abtransformieren, sondern dass wir das Wort von Gott als Wahrheit stehen und uns herausfordern, mehr und mehr in sein Bild verwandelt zu werden. Galater 4 sind die beiden Bünde, die beiden Testamente, noch einmal gegenübergestellt. Galater 4, ab Vers 19, da schreibt der Paulus, nimmt er eigentlich ein Bild auf. Er malt hier ein Bild, das ist ein Vergleich, wo er etwas zeigt, wie der Altbund und wie der Neubund ist. Galater 4, ab Vers 19. Aber meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen, und sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben prägt. Also es ist die Not, die der Paulus da hat. Weil auch die Leute dann offensichtlich das nicht so böckert haben. Und der Paulus sagt, es ist wie wenn ich noch einmal für euch müsst Geburtswehen erleiden, bis Christus wirklich euer Leben prägt. Wie wünschte ich, ich könnte jetzt bei euch sein und weniger streng mit euch reden, doch aus der Entfernung weiß ich mir keinen anderen Rat. Hört mir zu, ihr, die ihr unter dem Gesetz leben wollt. Wisst ihr eigentlich, was das Gesetz sagt? In der Schrift heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von einer Sklavin und einen von seiner frei geborenen Frau. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Diese beiden Frauen dienen uns als Sinnbild für die zwei Bündnisse Gottes. Die Sklavin Hagar ist ein Sinnbild für den Berg Sinai, an dem die Menschen erstmals Sklaven des Gesetzes wurden. Und heute entspricht auch Jerusalem dem Berg Sinai in Arabien, weil es mit seinen Kindern in der Sklaverei lebt. Sarah aber, die Freie, ist ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Mutter. Bei dem Propheten Jesaja steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, juble und freue dich, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und freue dich, auch wenn du nie die Schmerzen der Geburt erlebst. Denn die einsame Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die den Mann hatte. Auch ihr, liebe Brüder, seid Kinder der Verheißung, genau wie Isaak. Einst wurde Isaak, der Sohn der Verheißung, von Ismael, dem Sohn der Sklavin, verfolgt. So ist es auch noch heute. Doch was sagt die Schrift darüber? Jagt die Sklavin und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien Anteil am Erbe erhalten. Liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Jetzt habe ich euch da noch Folien mitgebracht. Das ist ein bisschen kompliziert. Da kann man das, sieht man das da ein bisschen besser. Also, wir haben ein Sinnbild, heisst es da. He? Das ist also nicht wirklich so, sondern es ist nur ein Vergleich. Das ist ein etwas Symbolisches. Der Abraham hat mit der Hagar, der Sklavin, der Ismael gezeugt. Und das ist ein Bild für den Altbund. Das ist ein Bild für das Gesetz, das am Sinai ist, unter Mose entstanden. Der Neubund ist ein Bild vom verheißenen Sohn, vom Isaak mit der freien Frau, mit der Sarah. Es ist ein Bund vor Gnade. Bis dahin geht der Vergleich, das ist noch klar. He? Und jetzt macht es ein Shift. Darum habe ich das hinten noch ein bisschen anders eingefärbt. Und dort wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt macht es ein Shift, macht er einen zeitlichen Kompass. Er nimmt ein Beispiel, wie das bei Hagar und bei der Sarah war. Und sagt, Sarah ist die freie Frau. Sie steht eigentlich für einen Neubund. Sie steht für die Freie. Sie steht für Gnade, für das Verheißene. Und die Hagar steht für einen Altbund, für das Gesetz von Mose. Jetzt macht er aber einen Kump, vielleicht habt ihr es gemerkt, jetzt heisst es plötzlich, und heute entspricht auch Jerusalem dem Berg Sinai in Arabien. Also jetzt kommt plötzlich heute rein, jetzt macht er einen Kump in die damalige, heutige Zeit, ihr versteht das, also den, wo er es geschrieben hat, und sagt, heute ist jetzt das Jerusalem, das irdische Jerusalem, entspricht dem Berg Sinai. Und sagt, das hat eben das Erbe nicht empfangen. Die sind im alten Bund geblieben. Und das Neue, der Neubund, ist jetzt das himmlische Jerusalem. Wo seine Gemeinde dem Neuen geschenkt ist worden. Doch was sagt die Schrift darüber? Jagt die Sklavin und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien Anteil am Erbe erhalten. Also die Erbberechtigung, es geht hier um das, wer ist jetzt erbberechtigt? Also jetzt seid ihr nachgekommen, der Shift ist ein bisschen... Oder weil es ist ja so, dass ja eben in Wirklichkeit, das ist eben gesagt, das ist ein Bild hier, wo die zwei Bünde beschreiben, in Wirklichkeit hat ja eben Nachkommen vom Isaac, Nachkommen vom Jakob, haben ja eben das Erbe gerade nicht empfangen. Weil sie nicht Christus als den Herr erkannt haben und angenommen haben, als den Messias erkannt haben. Also die natürlichen Nachfolger von Abraham und die, die über den Isaac sind, haben eben das Erbe gerade nicht empfangen. Darum seht ihr ja, das ist so, wie es jetzt das Lokale Jerusalem, die Leute, die Christus nicht haben angenommen, er kam in sein eigenes, doch die Seinen haben ihn nicht angenommen. Das ist jetzt eigentlich, die bleiben in dem alten Bund stecken und kommen nicht in das Erbe rein. Das Erbe kannst du nur reinkommen, wenn du durch eine Neugeburt, durch den Heiligen Geist, ein Nachfolger von Christus wirst. Egal, ob du Jude bist oder nicht Jude bist. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, die Christus gebracht hat. Es gibt, da ist nicht mehr Freie und nicht mehr Sklave. Da ist nicht mehr Mann und da ist nicht mehr Frau. Da ist nicht mehr Jude und da ist nicht mehr Heid, sondern es ist eine neue Kreatur in Christus geschaffen, wo jetzt der Erbträger ist. Wir haben Jungen nachher noch die beiden Bibelstellen. Das ist das, was wir letztes Jahr in der Lebensschule haben. Angeschaut. Denkt nur nicht, das ist das, was der Johannes der Täufer, der Pharisäer, sagt. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Also das Gericht über dem Unglauben, über der Verweigerung zu migrieren, eben zu zügeln in den neuen Bund rein, hat das Gericht zur Folge über Israel. Und Jesus sagt es nachher selber in Matthäus 21, 43, oh, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Also hier kommt der Übertrag. Das Erbe kann nicht das alttestamentliche Volk von Israel kann das Erbe nicht empfangen, wenn es nicht in eine Nachfolge von Christus hineingeboren wird. Und es kommt hier zu einem neuen Testament eben. Das alte Testament, haben wir auch gesehen, geht am Ende entgegen, wird das Ende kommen. Das war schon im Hebräer 8 beschrieben. Ja, der kommt auch zu einem Ende da. Und das Neue Testament, der Neue Bund, wird aktiv. Und wir sind durch die Gnade von Christus erbberechtigt worden. Nicht, weil wir Nachkommen vom Abraham sind oder nicht Nachkommen vom Abraham sind. Nicht, weil wir in einer christlichen Nation aufgewachsen sind oder nicht in einer christlichen Nation aufgewachsen sind. Nicht, weil unsere Eltern gläubig waren, Kirchenmitglieder waren, sondern weil die Gnade von Gott uns prägt. erreicht hat. Darum. Und weil wir Ja gesagt haben zu dieser Gnade. Ja gesagt haben zu diesem neuen Leben. Und darum kann jetzt das Erbe in uns innen sichtbar werden. In allen, die Christus nachfolgen. Egal, ob es Juden sind, ob es Heiden sind, ob es Moslems sind, ob es Buddhisten sind. Was die für einen Hintergrund haben, spielt gar keine Rolle. Das ist eigentlich das, was die Bibel sagt. Wenn der Paulus dort sagt, das ist jetzt weder Frau noch Mann noch Freie noch Sklave noch Jude noch Heid, meint er genau das. Mein natürlicher Hintergrund, meine natürliche Abstammung, mein natürliches Erbe spielt gar keine Rolle mehr. Es geht nur noch darum, haben wir das neue Erbe empfangen, sind wir in diesen neuen Bund hineingetreten mit Christus, sind wir uns selber abgestorben, haben wir unser Leben ihm als lebendiges Opfer hergegeben, haben wir den Heiligen Geist empfangen und eine Wiedergeburt erlebt, sind wir eine neue Kreatur geworden. Und wenn ja, dann sind wir Erbträger, erbberechtigt. Söhne und Töchter vom lebendigen Gott und dürfen sein Licht in die Welt austragen. Seine Gnade in die Welt austragen, seine Liebe in die Welt austragen, seine Heilung in die Welt austragen. Merci Daniela für das Zeugnis. Wir brauchen noch mehr solche übernatürliche Erweise von Gottes Grösse und Gnade. Und wir können es nicht machen. Aber wir können in der Gewissheit herstehen, dass Gott uns als die Söhne und Töchter eingesetzt hat, damit wir ihn repräsentieren können. Und das, was er uns an Auftrag und Autorität gegeben hat, kann sichtbar werden. Für das Ergebnis sind nicht wir verantwortlich. Ich habe mit dem Adi Leng manchmal über das diskutiert. Er lässt sich übrigens entschuldigen, er ist verkältet, das geht ihm nicht so gut. Und das ist eine Herausforderung. Wir brauchen ein Wunder da. Und wir können das nicht fordern, wir können es nicht machen, wir können nicht durch religiöse Übungen irgendwie Gott beeinflussen. Müssen wir auch gar nicht. Aber wir können bitten, dass der Wille von Gott, wie er im Himmel schon auf eine vollkommene Art geschieht, auch hier auf der Erde geschieht. So hat uns Jesus gelehrt, zu beten. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und unsere Verantwortung ist es immer wieder rauszufinden und rauszuspüren, ja, wie kommt denn der Wille von Gott auf die Erde? Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Herausforderung. Nicht ob oder ob nicht, sondern wie. Wie kommt Gottes Heilung zu einer kranken Person? Wie kommen seine Verheißungen in Aktion? Und wisst ihr was? Gott hat immer ein Volk gebraucht, dass seine Wunder passiert sind. Oder manchmal, es gibt zwei fatale Bereiche in diesem Bereich. Das eine kann sagen, ja, Gott muss halt einfach seine Wunder tun. Wir wollen jetzt mal zuschauen, oder? Das soll jetzt mal machen. Das ist so die passive hart im Sinn von, das ist Gottes Problem, er muss jetzt halt schauen. Und es gibt das andere, dass wir das Gefühl haben, wir sind ja nicht für alles verantwortlich, wir müssen jetzt durch unsere Religiosität, durch unsere geistliche Kampfführung und durch unser Stehen und weiss eh was und beten, müssen wir jetzt irgendwie da den Sieg durchringen und kämpfen und solche Sachen. Und dann kann man sich auch ganz schnell so in etwas Religiöses hineinsteigern. Und die Wahrheit liegt sehr wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Wir sollen als die Erbberechtigten, dürfen als die Erbberechtigten, das, was er uns aufgetragen hat, was wir sollen tun, Hände auf Kranke legen, sollen wir machen. Amen. Aber er, Gott, muss das Wunder tun. Er muss die Heilung schenken. Es ist nicht mein Gebet, das irgendjemand heilt. Es ist nicht einmal mein Glaube, das jemand heilt. Ich kann noch so viel Glauben haben, noch so entschieden und gesalbt beten. Es ist Gott, der das Wunder tut. Schaut, wenn ihr im Alten Testament schaut, wie das Volk Israel Krieg geführt hat. Es war immer das Volk, das herstehen musste. Mit seiner Armee, mit seinen Waffen. Aber es war Gott, der den Sieg geschenkt hat. Es war Gott, der die Steine hat vom Himmel runterhageln lassen. Oder die Pfinde verwirrt hat. Oder der eine Strategie gegeben hat, wie sie es machen sollen, dass es zum Erfolg führt. Es war immer beides. Es braucht ein Volk, das hersteht und sagt, jawohl, wir sind dein Volk. Wir machen, was du sagst. Wir sind treu in dem, was du uns aufdrehst und wir gehen in deinen Wegen. Und in dem, dass das Volk von Gott das macht, in dem, dass das Volk von Gott gehorsam ist, in dem passiert das Wunder von Gott. Spürt ihr das? Es ist Gott, der Josua sagt, jetzt laufen jeden Tag einmal um die Stadt herum, um das Jericho herum. Und dann am siebten Tag laufen der siebenmal zu ringsherum. Und das Volk macht das. Und nach dem siebten Tag, wo sie siebenmal drumherum gelaufen sind, sagt Gott, und jetzt blasen die Hörner und dann machen sie das. Und was passiert nachher? Und dann kommt Gott. Ja, die Stadtmauern sind nicht wegen diesen Hörner eingestürzt. Und wegen dem Geschrei, das sie gemacht haben. Hallo. Die sind eingestürzt, weil Gott selber gekommen ist, weil er den Gehorsam von seinem Volk gesehen hat. Und was wäre jetzt passiert, wenn sie nach 6 Mal hätten aufgehört? Es wäre nichts passiert, richtig? Und das ist die Spannung, wo wir drin stehen. Versteht ihr das? Unser Gehorsam ist wichtig, wie wir uns brauchen und das, was Gott sagt, umsetzen, ist wichtig. Aber letztendlich können wir nicht durch das Gottes Wunder erwirken, sondern unser Gehorsam hat Gottes Wunder zur Folge. Spürt ihr den Unterschied? Und es gibt ein Geheimnis in dem Ganzen. Wir müssen immer wieder von Gott abhängig sein. Immer wieder ihn fragen, was ist dein Wille? Das beeindruckt mich. Das tiefst, wenn ich in der Davids-Geschichte. Nicole hat uns etwas heute Morgen vorgelesen. Wie der David immer wieder sagt, es heisst dort immer, und er befragte den Herrn. Und er befragte den Herrn. Und er befragte den Herrn, soll ich jetzt angreifen? Soll ich sie nicht angreifen? Soll man ihn nachjagen? Soll man gehen? Soll man nicht gehen? Jedes Mal, wenn es um einen Kampf geht, er befragte den Herrn. Und der Herr sprach, geh. Und der Herr sprach, geh nicht. Und er macht immer wieder das, was Gott sagt. Und jedes Mal hat er den Sieg, wenn er das macht, was Gott sagt. Das ist jedes Mal etwas anderes. Hat auch mit Migration zu tun. Schritt halten mit Gottes Reden, mit Gottes Plan. Es gibt nie eine Strategie. Wenn sie einmal funktioniert hat, jetzt ist es immer so. Jetzt sind wir da, zu Jericho, 7 Mal drum herumgelaufen. Okay, Freunde, wir gehen nach Ai. Alles formieren, 7 Mal drum herumlaufen. Das ist jetzt die Strategie, die uns Gott gegeben hat. Und wir machen das noch und noch solche Zeuge. In der christlichen Gemeinde, das hat das letzte Mal schon, ist es schon so gewesen, jetzt funktioniert, jetzt machen wir es da mal wieder so. Und wir fragen Gott nicht mehr. Josua, leset das. Es gibt einen Vers, der sagt, und sie befragten den Herrn nicht, ob sie das Bündnis mit diesen Gibeoniter sollen eingehen oder nicht. Und sie machen es einfach. Und es war ein totaler Blödsinn gewesen und eine List gewesen, sie sind reingelegt worden. Und das ist die Spannung, die wir drinnen stehen. Versteht ihr das? Wir sind sein Volk. Wir sind in diesem Erbe. Wir haben die Autorität bekommen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Evangelium weiterzugeben. Und trotzdem ist es er, der es tut. Es ist seine Autorität in dir, die wirksam ist. Christus in dir ist es, was wirkt. Das bist nicht du. Es ist Christus in dir, was wirkt. Und darum sind wir auch immer wieder herausgefordert, dem Christus Raum zu geben, dem Geist Raum zu geben. Eben die, die vom Geist von Gott geleitet sind, sind seine Söhne. Nicht die, die das auch schon mal gehört haben, dass es das auch noch gibt. Nicht die, die irgendwann vor 20 Jahren mal eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Sondern die, die geleitet sind vom Heiligen Geist, sind seine Söhne, seine Erben, seine bevollmächtigten, reifen Repräsentanten, die das Reich von Gott können sichtbar machen. Halleluja. Jesus, und wir kommen zu dir in aller Schwachheit, als deine Gemeinde. Und wir bekennen dir auch dort, wo wir manchmal versagt haben, wo wir dir nicht den ersten Platz gegeben haben oder wo wir in unseren eigenen Geschäften waren, in unseren eigenen Terminkalendern, in unseren eigenen Plänen und nicht dein Reich an erster Stelle hatten. Wo wir uns nicht haben leiten durch deinen Geist, sondern von irgendwelchen anderen Ideen sind geleitet waren. Vergib uns. Reinige uns mit deinem Blut und schenke uns neu. Einfach die Willigkeit, dir unser Leben ganz herzugeben. Als lebendige Opfer, wo du wohlgefallen dran ist, wo du Freude dran hast. So dass wir die Werkzeuge können sein, wo du kannst brauchen. Und du brauchst keine Helden, Vater. Du brauchst keine Winkelriets und Leute, die sich tollkühn in irgendwelche Abenteuer reinstürzen. Sondern du brauchst Menschen, die in dieser Zerbrochenheit, in dieser Demut sagen, Herr, da bin ich. Ich weiss nicht wie, aber ich will dein Werkzeug sein. Ich fühle mich nicht würdig, aber brauch mich, hier bin ich, nimm mich, brauch mich. Und Menschen, die bereit sind, gehorsam zu sein, auch wenn sie sich lächerlich machen. Und ich will dir einfach mein Leben, ich will dir unser Leben bringen, Jesus, als Gemeinde, wenn wir vor dir sind und sagen, wir begehren es, dass wir so können verfügbar sein für dich, dass dein Reich kann sichtbar werden, dass dein Wille durch uns durch kann geschehen, dass deine Wunder können geschehen. Jesus, in der Apostelgeschichte haben die gebeten, dass Zeichen und Wunder geschehen. Herr, was wollen wir auch beten, dass Zeichen und Wunder geschehen? Wir brauchen das auch für Adi. Das Wunder geschieht, er wird schon sterben, Vater. Da gibt es keine Hoffnung, da gibt es keine ärztliche Methode mehr. Es braucht ein Wunder. Und wir wollen nicht aufhören, für ihn zu beten, wir wollen nicht aufhören, ihm Hände aufzulegen, aber wir wollen gleichzeitig sagen, es braucht dein Wunder. Und wir sprechen ihm dein Heil, deine Heilung geht zu jetzt, in deinem Namen, Jesus, einmal mehr. Und wir glauben, dass er geheilt ist durch deine Wunden. Dass es schon geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Und dass die Heilung zu ihm fliessen kann. Und dass du uns weiterleitest und zeigst, wie wir beten sollen, wie wir ihn begleiten können, wie er sich positionieren kann, wie wir als Gemeinde uns formieren sollen. Es geht um deine Ehre, Vater. Amen.